Was Hunde wirklich brauchen, der Kynagogik-Podcast mit Karin Jansen.
Ein herzliches Moin vom Deich. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich bin Karin Jansen, die Gründerin von Kynagogik, bedürfnisorientierte Hundehaltung und Erziehung. Ich berate seit 20 Jahren Menschen mit ihren Hunden und habe vor 10 Jahren das Institut für Kynagogik gegründet, in dem wir unterschiedliche Ausbildungen rund um das Thema Mensch und Hund anbieten. Und ich bin Coachin für Menschen mit und ohne Hund. Nur aus gelebter Erfahrung, fundiertem Wissen und einer offenen, wohlwollenden Haltung kann wahre Kompetenz entstehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam die Welt unserer Hunde noch zufriedener, erfüllter und entspannter machen können. Heute werden wir uns mit dem außerordentlich spannenden und umfangreichen Thema Hunde in Gruppenhaltung zwischen Bereicherung, Eigendynamik und Verantwortung beschäftigen. Ja, lehnt euch zurück, spitzt die Ohren und lasst uns beginnen. Und ich möchte gleich mit der Bereicherung beginnen, also mit der Frage danach, was bringt es denn eigentlich, Hunde in Gruppen zu halten? Also mehr als einen Hund zu halten. So eigentlich ist eine Gruppe auch so richtig doll Gruppe erst ab 3, aber wir gehen schon mal von 2 Hunden als Gruppe aus. Und da lässt sich ganz zuerst sagen, dass Gruppenhaltung natürlich die natürliche Lebensform von Hunden ist. Das heißt, Hunde gibt es ohne uns Menschen eigentlich nicht allein, sondern die sind immer in einer sozialen Gruppe zusammen und das ist ihre natürliche Lebensform. Und auch wir Menschen sind ja sozial lebende Tiere. Wir können das gut nachvollziehen und das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum wir so gut zusammenpassen, dass wir beide in sozialen Gruppen leben. Und die haben eine bestimmte Organisation und die haben eine bestimmte Struktur und sehr häufig ist die familienartig und so weiter. Und das ist eben auch für Hunde die natürliche Lebensform. Und man muss ja ganz, ganz ehrlich sagen, wir Menschen können die Qualität des Zusammenlebens mit einem Hund für einen Hund niemals zu 100% ersetzen. Wir können nicht so rennen, wir können nicht so toben, wir können nicht nachvollziehen, was die da riechen. Wir sind in so vielen Punkten wirklich, ja, nicht grundlegend anders, aber wir kommunizieren irgendwo doch ein bisschen anders. Wir verlassen uns auf Worte. Hunde haben doch viel gemeinsam, was sie mit uns eben nicht teilen können. Und das heißt nicht, dass wir schlechte Sozialpartner wären, das gar nicht. Wir können etwas anderes anbieten. Aber es ist eben sehr schön, wenn man in einer gemischten Gruppe aus Menschen und Hunden lebt, dass für einen Hund eben beides abgebildet ist. Einmal dieses Zusammenleben mit den Artgenossen, ein gewisses Verständnis für was riecht wo, wie empfindet man die Welt, was sind so, ja, dieses Mal losrennen können, was wir einfach tempomäßig gar nicht mithalten können und solche Geschichten. Und diese Fürsorge und natürlich auch Versorgung, die wir den Hunden anbieten können. Also dieses innige Zusammensein und die Sicherheit in der Versorgung, das ist eben etwas, was nur wir so anbieten können. Und für uns Menschen bedeutet, mehr als einen Hund zu halten, auch, dass wir natürlich unglaublich viele Möglichkeiten haben, zu beobachten und zu lernen, wie Hunde so kommunizieren und wie die sich gegenseitig ihre Bedürfnisse kundtun und welche Form oder welches Bindungsmuster die entwickeln und so weiter. Also wir können ganz viel lernen und unseren Hund sicherlich noch tiefer und besser verstehen, als wir das ohne zweiten Hund täten. Kommt natürlich im Normalfall dazu, es sei denn, jetzt Hunde haben ein Päckchen, was sie mitbringen in diese gemischte Mensch-Hund-Gruppe. Aber normalerweise ist es so, dass Hunde miteinander natürlich auch noch mal andere soziale Kompetenzen entwickeln können, als sie das nur mit Menschen tun. Und das sind definitiv Vorteile. Also das ist der Aspekt der Bereicherung. Es gibt aber auch Nachteile. Und das ist dann vielleicht ein bisschen die Sache mit der Eigendynamik. Also Beziehungs- und Erziehungsprobleme werden ganz schnell offensichtlich. Wo ich vielleicht mit einem Hund 5 noch mal gerade sein lassen kann und sagen kann, Herrgott, so wild ist das jetzt auch nicht, wenn er mal vom Tisch und mal von meinem Teller was bekommt oder mich stört das auch nicht, wenn der, sehr aufdringlich ist bei Besuch, weil es einer und groß ist er auch nicht und es macht schon alles nichts. Aber wenn es mehrere sind, dann funktioniert es nicht. Und es ist natürlich so, wenn ich jetzt sage Beziehungs- und Erziehungsprobleme, dann heißt es natürlich nicht, dass jetzt alles ein Problem ist. Aber so Sachen wie es mal so und mal so zu machen und das nicht konsistent, das ist dann schwierig, weil die Hunde sich natürlich anschauen, wie gehe ich als Mensch mit dem jeweils anderen Hund um Und darüber machen die sich ein Bild natürlich vom anderen Hund, aber eben auch von mir und wie ich vielleicht Probleme löse oder wie nachvollziehbar, fair und klar ich Grenzen setze und wie ich den dafür sorge, dass jeder Hund seine Bedürfnisse erfüllt bekommt etc. Das ist schon etwas, wo die ja sich daran orientieren können, was ich denn mit dem anderen so tue. Und das wird sehr genau beobachtet. Und wir haben sehr häufig, und das kann auch zum Nachteil gereichen, und das ist dann wieder unter dem Aspekt der Eigendynamik, eine stärkere Abgrenzung der zu mir gehörenden Hundegruppe nach außen. Man könnte jetzt mal sagen, wir können so ein bisschen, ja, ich sag mal, fremdenfeindlich werden. In dem Sinne, okay, wir sind jetzt eine funktionierende Gruppe und andere, die dazukommen, sind erstmal nicht so sehr erwünscht. In natura, wenn Hunde untereinander leben würden, würden die miteinander ein Territorium besetzen und würden da eben auch keine fremde Gruppe einfach so reinlassen. Und das ist natürlich so, dass Hunde in der Erfahrung, jetzt sind wir mehrere und wir sind stark miteinander, wir können gut miteinander, wir haben gleiche Bedürfnisse und wir würden Probleme auf eine sehr ähnliche Art und Weise lösen, anders als unser Mensch, kann da natürlich eine Dynamik entstehen, die zumindest von uns verlangt, dass wir sehr genau gucken, wen beeinflussen wir da wie etc. Und da sollten wir uns vorab mit beschäftigen, was tun wir denn, wenn und so weiter. Und was einfach so ist, der Mensch kann sich tatsächlich zum Futterautomaten und Chauffeur degradieren lassen, wenn die so richtig miteinander sich einig sind und wir als Mensch eben nicht sehr viel in Erziehung und in die Beziehung investieren und uns das so ein bisschen entgleitet. Aber wir sind ja alle uns dessen sehr bewusst, was wir da so tun wollen. Von daher ist es so, dass man dem natürlich entgegenwirken kann. Ich würde nur grundsätzlich sagen, wenn ich mit dem einen Hund es manchmal schwer habe und mir nicht bewusst ist, was ich damit tun könnte oder woran es liegt etc., dann ist es vielleicht nicht der Zeitpunkt, mir einen zweiten Hund dazu zu holen. Und wenn wir ja gut, wenn meine vielleicht 3 Hunde morgens auf der Matte stehen und sagen, es ist 7 Uhr, jetzt muss der Futternapf gefüllt werden und anschließend darfst du mit uns Gassi gehen und ansonsten haben wir hier ziemlich viel Spaß miteinander, wenn wir das Sofa besetzen, während du am Schreibtisch sitzt und arbeitest, dann ist es vielleicht etwas, was dann ein herrliches Miteinander für die Hunde ist. Aber wir wünschen uns natürlich auch, dass es eine Kooperation und ein Wir-Gefühl für uns, also mit uns Menschen eben auch gibt. Ja, das erstmal vorab. Wir haben also einen Teil, einen Aspekt der Bereicherung, also Vorteile der Mehrhundhaltung oder Gruppenhaltung. Und wir haben Nachteile bzw. einen hohen Aspekt der Eigendynamik, die das Ganze annehmen kann, wenn wir nicht in der Lage oder nicht willens sind, Grenzen zu setzen und uns aktiv in diese Gruppe einzubringen. Wenn wir die sozusagen betrachten wollen, uns daran freuen wollen, aber keinen Einfluss nehmen, dann könnte es sein, dass diese Eigendynamik dann manchmal sehr stark wird und uns vor Probleme stellt. Dann können wir uns als nächstes die Gruppenzusammensetzung anschauen. Als ganz zuerst zu sagen, dass wir, also es gibt Menschen, die wollen unbedingt einen Dackel und eine Dogge miteinander halten, weil das ist so lustig. Und ich habe nichts gegen Dackel und ich habe schon gar nichts gegen Doggen. Aber es könnte sein, dass das vielleicht in der Kommunikation oder in den Bedürfnissen der Hunde oder auch in dem Miteinander der Hunde im Kontakt schwierig sein könnte. Das muss nicht sein, aber es wäre jetzt nicht die erste Konstellation, die ich mir aussuchen würde. Ich würde immer schauen, dass ich Hunde habe, die eine ähnliche Kommunikation haben, wenn ich sie miteinander leben lassen möchte und wo die Bedürfnisse ähnlich sind. Das heißt nicht, dass das andere nicht geht, aber es ist so, wenn ich jetzt einen Hund habe zum Beispiel, der extrem stark territorial veranlagt ist und ich habe einen Hund, der das so gar nicht ist, dann ist es so, dass der eine überhaupt nicht versteht, warum der andere so naiv und kindlich und gutgläubig ist und alles irgendwie okay findet und jeden Besucher reinlassen würde, mit jedem Hund Kontakt aufnehmen würde oder. Und das kann für beide Seiten, für den, der sehr territorial ist und sehr regulierend mit seiner Umwelt umgehen würde und kann das sehr schwierig sein. Und es kann aber auch sehr schwierig sein für den anderen, weil der vielleicht von dem sehr ernsthaften, territorial veranlagten Hund einfach immer missverstanden wird. Und da geht dann die Leichtigkeit verloren. Ich erinnere mich an eine Situation, die aus meiner Hamburger Zeit noch, also es ist ganz, ganz viele Jahre her, bestimmt 20 Jahre, da hatte ein Herr eine kaukasische auf Chaka-Hündin und einen großen französischen Laufhund. Der kaukasische Aufzarker, seines Zeichens Herdenschutzhund, also extrem ernsthaft territorial, immer am Aufpassen, immer, ja, ich sag jetzt mal, mit so einem ernsthaften Blick auf die Welt und jetzt auch nicht so unglaublich kontaktfreudig. Und dazu dann der damals junge Rüde, der große französische Laufhund, also ein Meutehund, dem es gar nicht genug Hunde sein konnten, der bei jedem mal vorbeischauen wollte, der irgendwie so überhaupt nicht territorial veranlagt war. Und die beiden waren wirklich, also die haben zusammen in einem Haus gelebt, aber das war wirklich wie Mensch und Marsmensch oder sowas. Da gab es kein Verstehen. Da gab es eine Verständigung im Sinne von du mir nichts und ich dir nichts. Das wird dann irgendwann klar, weil die Ovtcharka-Hündin natürlich gesagt hat, komm, Kleiner, nerv mich nicht. Aber grundsätzlich ist es für Hunde natürlich viel erfreulicher, wenn sie mit jemandem zu tun haben, der eine ähnliche Bedürfnislage hat und ähnlich kommuniziert. Und das ist eben etwas, also der Laufhund, der kommuniziert recht körperlich, ist sehr, ja, also hat jetzt nicht die feinste Mimik. Und beim Ovtcharka ist es so, wenn der dann mal so die eine Lefze so ein bisschen hebt und einen Zahn blitzen lässt, ist das schon die letzte Warnung. Und also hat eine ganz feine Mimik, eine sehr reduzierte Kommunikation. Und wenn ich das dann, wenn da so zwei zusammenkommen, wo der eine mehr so, ja, ich rempel hier mal rum und ich bin dann mal da, kommuniziert und der andere halt ganz, ganz reduziert, dann gibt es immer wieder Missverständnisse. Und es dauert lange oder ist sehr psychisch und oder körperlich schmerzhaft, miteinander in Verständigung zu kommen. Und das finde ich schade. Also ich würde für die Gruppenzusammensetzung empfehlen, sich ungefähr ähnlich kommunizierende und in der Bedürfnislage ähnliche Hunde anzuschaffen, damit die miteinander können. Und das heißt nicht, dass man jetzt nur Border Collies mit Border Collies halten sollte. Aber wenn ich zum Beispiel einen so hypersensiblen Hütehund habe, dann wäre es für den Hund sicherlich einfacher, wenn da ein ähnlich veranlagter Hund, also vielleicht auch ein Hütehund dazukommt. Ich könnte von der Sensibilität her vielleicht auch einen Vorstehhund dazunehmen. Dann habe ich aber einen Hund, der extrem, ja, ich sag jetzt mal, extrem jagdlich veranlagt ist und extrem auf alle, also für alle Reize offen ist, nämlich den Vorstehhund, und einen Hund, der extremst auf Bewegungsreize reagiert. Und es kann dann könnte sein, dass der Border Collie dann irgendwann anfängt, den Wischler zu hüten, als Beispiel. Währenddessen, ich sage jetzt mal Wischler und Pointer oder Wischler und Deutsch Kurzer oder wäre dann aus meiner Sicht etwas einfacher. Aber natürlich ist es jedem überlassen. Aber zumindest kommunikationsfähig miteinander sollten die sein und ähnliche Bedürfnisse haben. Ja, ein zweiter Punkt in der Gruppenzusammensetzung, auf die ich achten kann, ist so etwas wie die Hierarchie in der Gruppe und ob die Tiere in irgendeiner Form verwandt sind, im Sinne von, dass sich einer für den anderen verantwortlich fühlt, in der Rolle der Mutter oder des Vaters. Und dazu kann man erstmal sagen, dass männliche und weibliche Tiere getrennte Hierarchien haben. Das heißt, wenn ich einen Rüden zu mir nehme und eine Hündin, dann ist es nicht so, dass einer dann der Alpha ist sozusagen, sondern die bilden erstmal ein Paar. Innerhalb dieses Paares gibt es dann ein Leittier, also einen Teil, der mehr Entscheidungen trifft, der etwas mehr Verantwortung trägt. Aber das gegengeschlechtliche Tier ist dann sozusagen im Normalfall Partner dazu. Wenn ich nun aber zum Beispiel zwei Rüden habe, dann kann es sein, dass die die Rangfolge in Konkurrenz geraten. Es kann auch sein, dass die in der, also auch wir Menschen gehören ja für die Hunde in diese Hierarchie Geschlechter getrennt dazu. Das ist so. Wir haben die gleichen Hormone und Hunde wissen, ob wir Männlein oder Weiblein sind. Und es könnte dann sein, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt zwei Rüden habe, es gibt ein Fräuchen und ein Herrchen dazu. Völlig bescheuerte Worte, aber egal. Also es ist ein Mann und eine Frau menschlicher Art leben mit diesen beiden Rüden. Dann könnte es sein, dass die sich in Konkurrenz zu dem Mann des Hauses sehen. Es könnte auch sein, dass die sich als Söhne verstehen. Das wäre dann praktischer und einfacher. Aber es ist grundsätzlich so, dass es sich sozusagen eine Hierarchie, eine Rangfolge, eine ja, sagen wir mal Folge, in dem wer verantwortlich für was ist, ergibt. Und das ist dann nach Geschlechtern getrennt. Und das bedeutet sehr oft, dass wir sehen, dass Hunde sich anschauen, wie ihr gleichgeschlechtlicher, menschlicher Partner eine Rolle füllt, also eine Rolle, die Verantwortung trägt und für Sicherheit sorgt, oder ob der Mensch das eben nicht kann, dann würde der Hund das übernehmen. Und wenn wir dann davon zwei Hunde haben, die noch sehr ähnlich sind, dann könnte das in eine Konkurrenzsituation ausarten. Und das kann sehr, sehr anstrengend für alle Beteiligten sein. Also wir haben dann im Prinzip, am einfachsten wäre es sicherlich, wenn man es leicht haben möchte mit dem Thema Zugehörigkeit und Identifikation, dann ist es sozusagen das Einfachste, wenn ich mir ein Gegenüber, also sozusagen ein gegengeschlechtliches Pärchen halten würde. Da kann es tatsächlich sein, dass die leichter zu vergesellschaften sind, die sagen, ja gut, eine nette Hündin dazu ist ja toll, der Rüde findet das prima, weil er sagt, okay, ist für mich eine Bereicherung. Dann könnte es aber zum Beispiel sein, dass die Hündin den Rüden dazu anschaut, dass er seine Männlichkeit beweisen muss und dass aus einem relativ entspannten Rüden dann ein Hund wird, der eher ein bisschen stärker auftritt und sozusagen seiner Hundeliebe beweisen muss, dass er ein ganzer Kerl ist und dass er auf die Welpen, die sie vielleicht haben wollen würden, wahrscheinlich ja nicht dürfen, aber haben wollen würden, aufpassen könnte etc. Und es gibt richtig Situationen, wo Hündinnen Rüden anstacheln. Ich kenne das von uns, da ist es so, dass Ava immer mal, also wenn Wim nicht da ist, wenn der mit mir zum Seminar ist, ist sie viel stiller. Und wenn er da ist, dann macht sie einmal Buff und dann fängt er an zu bellen. Er weiß überhaupt nicht, worum es geht. Aber sie hat ja gesagt, es ist was los, und dann macht er das. Dann erfüllt er seine Rolle als der Mann an ihrer Seite und trägt da Verantwortung. Obwohl er keine Ahnung hat, worum es eigentlich geht. Und das ist etwas, da darf man sich dann natürlich einmischen. Also diese Hierarchie und die Geschlechterkonstellationen können sehr, sehr spannend sein. Gleichgeschlechtliche Hunde können natürlich leichter Konkurrenten sein, aber sie können auch, wenn die sich nicht zu ähnlich sind, also in der Kommunikation und Bedürfnislage ähnlich, aber in ihrer Persönlichkeit nicht zu ähnlich und nicht zu, also nicht absolut gleich alt, dann kann sich daraus eine wunderbare Freundschaft oder sogar ein väterliches oder elterliches Verhältnis entwickeln. Wir haben zum Beispiel unsere älteste Hundedame, die Jam, die ist jetzt 12 und Luce ist jetzt gerade ein Jahr. Und die beiden spielen ganz toll miteinander. Das ist da auch eine völlig klare Geschichte. Die Uroma, die ist tatsächlich die Uroma, spielt mit ihrer Urenkelin. Manchmal spielt der Großonkel, also Wim, spielt da noch mit. Das gibt es. Aber diese beiden, diese ganz klare Situation, die alte, erfahrene Hündin, die dann so richtig nochmal ja, locker lässt und richtig wild spielt. Also sie rennt nicht mehr so viel, das machen sie häufig drinnen, aber das ist dann richtig so ein richtiges Raufespiel. Das genießen die beiden sehr. Manchmal beißen sie sich auch nur so ein bisschen in die Köpfe, so ganz zart. Aber das ist sehr vertrauensvoll und es ist sehr klar, wer da welche Rolle hat. Weil diese ältere Hündin mit dieser ganz jungen Hündin, die hat die einfach aufwachsen sehen und die sind da so miteinander reingewachsen. Und das ist sehr, sehr schön. Und die müssen sich auch nichts gegenseitig beweisen, weil die Situation sehr klar ist. Es könnte sein, dass wenn die kleine Luce dann irgendwann erwachsen ist, dass sie dann zu Gemma sagt, Mensch, jetzt nimm dich mal ein bisschen zurück. Dann ist Gemma aber noch 2 Jahre älter und dann wird die sagen, ja, ist okay, ich muss hier meine Position nicht behaupten. Aber das ist zwischen den beiden so wunderbar klar. Also auch gleichgeschlechtliche Paarungen können ganz gut funktionieren, wenn die nicht zu ähnlich sind. Und wenn ansonsten der Mensch eben auch in der Lage ist, das sehr gut zu managen und den Kontakt zu moderieren und zu gewährleisten, dass jeder seine Bedürfnisse befriedigt bekommt. Das schauen wir uns aber noch an. Aus diesem Beispiel wird klar, dass so eine Altersstruktur auch ein wesentlicher Faktor ist. Also was ich nicht empfehlen würde, so verlockend der Gedanke auch sein mag, ist, sich Wurfgeschwister anzuschaffen. Die sind natürlich dann wunderbar damit beschäftigt, sich miteinander zu beschäftigen. Aber da dazwischen zu kommen und bei beiden Grenzen zu setzen und immer dafür zu sorgen, dass anständig die Bedürfnisse erfüllt sind und zwar auch die Bedürfnisse nach Autonomie, auch die Bedürfnisse danach zur Ruhe zu kommen etc., das ist bei 2 Hunden, die Geschwister sind und miteinander aufwachsen, viel, viel anstrengender, als wenn ich eine Altersstruktur habe, in der es eben einen älteren, ich sage jetzt mal vernünftigen Hund gibt, mit dem ich schon ganz viel erreicht habe im Sinne von, wir sind uns einig, wir wissen, wie der Hase läuft, beziehungsweise wie er eben nicht läuft und dass man nicht hinterherläuft. Und da gibt es eben Klarheit und da einen jungen Hund dazu zu holen, ist deutlich leichter, als sich Wurfgeschwister anzuschaffen. Auch wenn es sehr verlockend ist, weil die sich ja wunderbar miteinander beschäftigen können. Aber es ist schwer, dazwischen zu kommen. Also schön ist es, wenn wir eine etwas gestaffelte Altersstruktur haben und wenn wir bei den Persönlichkeiten darauf achten können, dass, ich sag mal, es gibt so Hunde, die haben so eine gewisse erwachsene Art, die sind haben die Möglichkeit, relativ souverän zu werden. Es gibt Hunde, die sind eher kindlich, infantil, die sind so ein bisschen, da merkt man, die wollen eigentlich nicht in der ersten Reihe stehen. Es gibt Hunde, die sind sehr introvertiert, es gibt Hunde, die sind extrovertiert und ganz viele andere oder Ausprägungen, die mit Persönlichkeit zu tun haben. Und auch da sollte man zwar, also wenn ich die Altersstruktur habe und in der Rasse- und Typspezifität mir relativ sicher bin, okay, das passt, dann wäre es schön, wenn ich nicht zwei Rüden habe oder zu einem Rüden, der sehr, sehr klar auftritt, der sich sehr produziert, der immer, die große Klappe hat. Wenn ich mir jetzt in dem Wurf, den ich mir anschaue, um mir einen zweiten dazu zu holen, nicht auch genauso einen aussuche, sondern der dürfte dann vielleicht eher der etwas entspanntere, ruhigere, zurückhaltendere sein, damit die beiden sich nicht irgendwann streiten müssen. Und das gilt natürlich für Rüden und Hündinnen. Und dann kommen wir zu der Situation, was machen wir denn? Also wo ist denn unsere Position in dieser neuen entstehenden Gruppe? Und wenn wir uns einen Welpen dazu holen, dann sollte es so sein, dass wir die Ersatzelternrolle einnehmen und unsere Hunde, die schon da sind. Das heißt nicht, dass die sich nicht einbringen dürfen. Das heißt nicht, dass die nicht mittun dürfen. Aber ich erkläre, wer was darf, wer was wann darf, was wie gemacht wird etc. Und ich bin hauptverantwortlich. Natürlich ist es schön, wenn da ein Spiel stattfindet. Natürlich ist es schön, wenn der kleine Hund am Vorbild der Großen lernen kann. Aber ich bin letztendlich die Person, die erstens die Verantwortung trägt und zweitens die Entscheidung trifft. Und was ich ganz wichtig finde, einfach nur noch mal so gesagt, das hatten wir schon beim Thema Tierschutz, Hunde. Wenn wir einen Hund aus dem Tierschutz zu uns nehmen oder einen Hund, der schon erwachsen ist, so wie wir unsere Sam zum Beispiel erst mit 9 Jahren bekommen haben, die brauchen keine Eltern. Da geht es darum, Erwachsene zu integrieren in die Gruppe. Die haben eine Idee, wie das Leben läuft. Die haben eine Idee, was für sie wichtig ist. Die haben ihre Lebenserfahrung, die halt verursacht, dass sie auf eine bestimmte Art und Weise reagieren. Und da sind wir dann eher jemand, der guckt, dass deren, Grenzen gewahrt bleiben und das für den neu dazugekommenen Hund genug Raum gibt, dass der sich auch zurückziehen kann, dass der sich sicher fühlt etc. Aber da bin ich eben nicht als Eltern, eine Elternrolle sozusagen. Und gerade Hunde aus dem Tierschutz haben häufig sogar eigenverantwortlich gelebt. Die brauchen auch kein Mitleid, sondern die brauchen jemanden, der ihnen die Welt behutsam zeigt, in der sie jetzt mit den anderen Hunden leben werden. Und da kann ich nur empfehlen, das immer auch mit dem Hund allein zu machen. Nicht nur, also wenn es geht. Ne? Es gibt Hunde, die brauchen die anderen Hunde als Unterstützung. Wenn die jetzt gar nicht so eine, positive Erlebniswelt mit Menschen hatten, dann sind die anderen Hunde sehr unterstützend. Aber sonst würde ich immer empfehlen, auch Dinge allein zu tun. Auch wenn ich einen Welpen dazu nehme, den lasse ich nicht ständig mit der Gruppe mitlaufen, sondern der hat ganz viel Erlebnisse mit mir allein, damit klar wird, dass ich die Fürsorge und die Versorgung übernehme und dass ich die Verantwortung übernehme und dass ich Entscheidungen treffe. Und das muss mein Hund erstmal verstehen. Das muss ein erwachsener Hund, der dazu kommt, verstehen, aber natürlich auch ein Welpe. Und wenn sich dann, und das ist ja das, was wir alle hoffen, so eine Freundschaft unter Hunden entwickelt, dann bedeutet es, dass jeder Hund seine eigene Entscheidung treffen kann und man sich wohlwollend Raum lässt. Und das ist tatsächlich so, es gibt Hunde, die liegen wahnsinnig gern mit anderen Hunden in Kontakt, andere wollen das nicht. Wenn jetzt der eine Hund sagt, du liegst aber mit mir, ob du das willst oder nicht, dann ist das nicht wohlwollend und das ist keine Freundschaft. Dann muss man dafür sorgen, dass das so moderiert wird, dass jeder Hund zu seinem Recht kommt. Das heißt, derjenige, der lieber alleine liegen möchte oder der Rückzug braucht oder jemand, der vielleicht auch besonders viel körperliche Nähe von Menschen braucht, dass der Hund dies bekommt und die anderen das akzeptieren und annehmen und dann nicht korrigierend dazwischenfahren. Das fordert von uns Menschen viel und es fordert auch, dass wir uns die Hunde genau anschauen und dass wir genau hingucken, wer ist denn da eigentlich zu uns gekommen. Und nicht, weil Hund A so ist, ist Hund B auch so, sondern Hund B kann komplett anders sein. Ich habe 4 KPIs, die sind alle 4 komplett unterschiedlich. Und ich freue mich darüber, das ist für mich sehr, sehr schön, weil ich von jedem Hund noch was lerne und weil ich auch wunderbar wahrnehmen kann und es genieße, dass die alle unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Aber das heißt eben auch, jeder wird etwas anders in unser Leben integriert. Jeder hat andere Rechte, jeder hat vielleicht auch andere Pflichten und jeder hat hat andere Grenzen, die von allen gewahrt werden müssen. So, und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Ich möchte gerne etwas dazu sagen, wie in welchen Phasen, also was passiert eigentlich so, wenn Hunde zueinander gebracht werden? Welche Phasen gibt es in diesem Miteinander ins Leben gehen sozusagen oder sich in einer Gruppe zusammenfinden? Und dann kann man am Anfang von der sogenannten Orientierungsphase sprechen. Das ist erstmal so, und das kenne ich von vielen Kunden, die erzählen das immer so, dass die Hunde sich super gut integriert haben, total dezent, da passiert gar nichts. Und nur die Hunde sind erstmal so ein bisschen zurückhaltend, schauen sich so, also die neuen Hunde schauen sich so an, was da eigentlich so rumrennt im Haus. Und die anderen, die zeigen mal so, wie sie so sind und präsentieren sich einmal. Und bei dem, der neu dazugekommen ist, entsteht natürlich irgendwann das Bedürfnis, sich in die Gruppe einzugliedern und vielleicht auch in irgendeine bestimmte Position zu kommen. Aber dafür muss ich erstmal wissen, was läuft denn da so? Wie geht denn das? Wer ist denn da wer? Wer hat welche Aufgaben? Wer hat welche Pflichten? Wer hat welche Rechte? Wer hat welche Bedürfnisse? Wie wird kommuniziert? Wie ist die Moderation in der Gruppe? Übernimmt hier jemand irgendwie die Ordnung und das Grenzen setzen etc.? Das muss ein Hund, der dazukommt, erstmal lernen. Und ich sage immer so, nach 2 Monaten wissen die, sie bleiben. Aber es dauert mindestens einen Monat, bis die so ein bisschen so angekommen sind, dass sie sagen, so, warte mal, ich probiere jetzt mal so ganz langsam, mich hier so aktiver einzubringen. Das wäre eine normale Entwicklung, diese Orientierungsphase. Ich sage jetzt mal so 1-2 Monate. Und dabei ist es für uns Menschen ganz wichtig, dass wir das moderieren und dass die Rechte und aller eingehalten werden, dass klare Grenzen gesetzt werden und dass ich für alle Hunde der Garant von Sicherheit bin. Und es gibt natürlich aber auch Hunde, die irgendwo herkommen, die eine Biografie mitbringen, die eben nicht normal in Anführungszeichen ist, sondern die eben belastet ist durch Traumata oder Ähnliches. Die würden eventuell sich in dieser Orientierungsphase eben nicht zurückhaltend und distanziert zeigen, sondern sind vielleicht so in Aufregung und so fühlen sich so bedroht, dass sie aversiv vorgehen würden. Da muss ich natürlich noch viel genauer auf Grenzen oder auf Begrenzung auch setzen und denen zeigen, okay, hier wird dir nichts passieren, die Gruppe ist erstmal getrennt, man nähert sich so ganz langsam an und so. Das ist dann eine Orientierungsphase, in der der neu dazugekommene Hund erstmal verstehen darf, dass hier bestimmte Rechte für alle gelten und die umgesetzt werden und dass es ganz klar ist, dass dem neuen Hund keine Gefahr droht. Und wenn ich eine traumatische Lebenserfahrung vorher gemacht habe und vielleicht nur von Hand zu Hand gegangen bin, im Tierheim war oder meine Geschwister verloren habe oder, dann gehe ich natürlich nicht unvoreingenommen in so eine neue Gruppe. Und da bin ich da als Mensch eben noch mehr gefragt, dafür zu sorgen, dass diese Erfahrung gut wird und dass das nicht in, ich sage jetzt mal, kleiner Krieg ausartet oder Ähnliches. Und da ist es wichtig, sich diese Zeit zu nehmen und sich zu vergegenwärtigen, dass der Hund, der aversiv reagiert, der vielleicht Aggression zeigt, der irgendwie alle anderen weghaben möchte etc., das macht er nicht, weil er es lustig findet, sondern weil er sich bedroht fühlt, weil er Angst hat und weil er schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und so aufzutreten ist immer etwas, was derjenige nicht gerne tut. Das heißt, er braucht die Zeit und durch uns die Sicherheit, um das nicht mehr tun zu müssen. Und das kann dauern. Und das ist ganz wichtig. Also ich kann nur, wie so oft, empfehlen, dass man sich in so einer Situation oder überhaupt, wenn man einen Hund dazu holt, vielleicht nochmal kynologische Beratung von außen holt, damit nochmal jemand von außen drauf guckt, der vielleicht objektiv sagen kann, okay, den Hund nehme ich so und so wahr und da nehme ich das und das wahr. Und da ist es, glaube ich, so und so. Gut, also wir haben jetzt die Orientierungsphase sozusagen in Anführungszeichen überstanden. Man merkt so, ich sage jetzt mal, nach 1-2 Monaten, der Hund fängt an, sich sicherer zu verhalten, probiert mal was etc. Und dann kommen wir so langsam in Richtung der sogenannten Frustrationsphase. Und da ist es so, wenn der neue Hund oder jemand von den alten Hunden das Gefühl hat, okay, da gibt es Konkurrenz, da ist mir etwas unwohl mit, dann ist es so, dass man tatsächlich Auseinandersetzungen erleben kann, wo es um die Hierarchie geht, oder um bestimmte Ressourcen. Wer liegt wo? Wer wird wann gekuschelt? Wer darf sich zuerst sozusagen um Aufmerksamkeit bei den Menschen anstellen und wer kommt erst als zweites dran oder als drittes? Welche Rechte hat jeder etc.? Es kann in dieser Frustrationsphase kann es sein, dass die Sachen, die sozusagen in der Orientierungsphase beobachtet worden, wo Hunde analysiert haben, das sehe ich aber anders und oh Mann, der ist aber, den finde ich schwierig, da bin ich lieber vorsichtig, dass da dann Konflikte nach oben kommen. Das heißt nicht, dass irgendwas schiefgegangen ist, sondern das heißt, dass die Orientierungsphase dazu genutzt wurde, diese Gruppe zu analysieren und daraus dann zu gucken, wo werde ich stehen, wer werde ich sein in dieser Gruppe, was ist meine Aufgabe, was ist meine Rolle, welche Rechte habe ich, welche Pflichten habe ich, wie werden meine Bedürfnisse erfüllt? Und das wird dann besprochen. Und da ist natürlich dann umso mehr nochmal gefordert, dass wir moderieren. Und da ist es so wichtig, dass wir nicht in der ersten Phase dachten, na, wieso, das ist ja alles ganz nett hier, ich lasse das mal so laufen. Nein, schon am Anfang wird stark durchmoderiert. Es wird ganz klar festgestellt, wer was darf, wer was nicht darf, wo wer ist, wo wer nicht ist, etc. Auch wenn man das Gefühl hat, wieso läuft doch in dieser Orientierungsphase. Aber es ist eben der Aufbau, damit es in der Frustrationsphase tatsächlich nicht zu großen Konflikten kommt, sondern dass sich aus diesen Spannungen, die vielleicht da sind, irgendwann Verbindungen ergeben, wo die merken, ach Mensch, so wie unsere Luz gemerkt hat, mit der Jem kann ich gut spielen. Mit der Ava eher nicht so, Wim ab und zu, aber mit Jem ist das super. Wir haben eine Verbindung, wir mögen uns, wir sind Freunde. Also Jem ist die urgroßmütterliche Freundin von Luz und da ist sehr viel Vertrauen entstanden und bei den anderen ist sie zwar auch verbunden, aber sie guckt viel genauer, wie sind sie drauf, haben die jetzt Lust, mit mir Kontakt zu haben oder nicht. Und bei Jem und ihr geht es sofort völlig problemlos. Und das sind so Dinge, wir haben dafür gesorgt, dass es keine Konflikte gibt, weil wir von Anfang an moderiert haben. Auch den Welpen, auch wenn es süß ist. Und da sind wir tatsächlich häufig aufgefordert, Entscheidungen zu treffen. Und das ist manchmal so, dass wir ahnen, dass das, was an Struktur und Hierarchie in der Gruppe war, nehmen wir an, ich hatte zwei Hunde und zwei gleichgeschlechtliche Hunde und da war irgendwie klar, der eine wird irgendwie, der ist sozusagen der, ich sage jetzt mal, stärkere Typ, nicht im Sinne von Kraft, sondern mental stärker als der andere und souveräner und der hat so eine Art Führungsrolle unter den Hunden eingenommen und dann kommt jemand dazu, der aber noch viel souveräner, noch viel erfahrener ist. Und dann kann es eben gut sein, dass ich die Entscheidung treffen muss, dass dieser neue Hund, der dazugekommen ist, die Hierarchie, wie sie bisher war, also dass ich die es akzeptieren muss, dass der andere Hund eine stärkere Rolle bekommt. Auch wenn mir das natürlich für meine alten Hunde leid tut. Oder bei uns zum Beispiel ist es so, dass irgendwann wird Luz, Ava, die ist die Chefin der Mädchen sozusagen, ist jünger als Jem, aber ist eben deutlich ernsthafter etc. und ist eben auch länger da. Aber irgendwann wird Luz ihr diese Rolle abnehmen, weil sie einfach vom Typ her irgendwann souveräner sein wird. Und das ist uns sehr schnell klar geworden. Und wir werden dann, ja, auch wenn es schwerfällt, Luz in der Rolle unterstützen. Das heißt nicht, dass Ava nichts mehr darf, aber dass zum Beispiel in bestimmten Situationen, was weiß ich, wer kriegt zuerst das Futter hingestellt, das wird sicherlich bei Ava bleiben, weil sie mit Ressource Futter ein großes Thema hat. Aber es wird vielleicht irgendwann so sein, dass Luz als erstes in der Gruppe ein Beutelchen suchen darf, also ein Beutebeutel. Und Ava erst als zweite. Jetzt darf sie das als erstes machen, weil es ihr sozusagen zusteht. Und das sind Dinge, die werden wir dann überdenken müssen, schauen uns aber natürlich an, wie die Gruppe sich entwickelt. Wim guckt sich das an und sagt, na Gott, habe ich nichts mehr zu tun, bin hier der Kerl. Und Jem steht da schon drüber. Die sagt, na gut, Mädels, mach das mal. Da habe ich nichts mit. Sie ist aber auch souverän genug, um das einfach so stehen zu lassen. Und die kann ihre Rechte schon durchsetzen, hat aber keinen, nicht so große Ansprüche, auch an uns Menschen nicht oder so. Und da sind sicherlich irgendwann Entscheidungen von uns notwendig, dass wir zulassen, dass die Gruppe sich verändert. Und wir sind dann eben wieder aufgefordert, das so zu moderieren, dass das trotzdem, auch wenn Ava dann einen Schritt zurücktreten muss, dass sie natürlich trotzdem sich wohl und sicher fühlt und dass sie trotzdem noch ihre besonderen Rechte hat, die eben in bestimmten Bereichen darf sie immer etwas mehr, weil sie eben ihre persönliche Geschichte hat. Und aber eben dann Luz in einer anderen Rolle sein wird und eben dann auch bestimmte Rechte bekommen wird, die sie jetzt noch nicht so hat. Und wenn wir das nicht gemanagt bekommen, dann ist es so, dann würde sich in der Natur, wenn dann zwei zum Beispiel sozusagen in Anführungszeichen gleich stark sind, würde sich die Gruppe auflösen, einer würde abwandern. Das geht bei uns ja nicht so, weil man kann einfach nicht das Territorium verlassen und sagen, ich ziehe mal bei den Nachbarn ein. Dann würde sich, also wenn die Gruppe sich nicht auflösen kann und wir es nicht managen, würden halt dauerhafte Konflikte entstehen. Und ich weiß, dass es Menschen gibt, die wirklich mit Hunden leben, wo man wirklich, also die wirklich dauerhaft räumlich getrennt sein müssen. Das ist übel. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Und ich weiß, dass sich das nicht immer vermeiden lässt, weil eben die Konstellation, warum auch immer, eben nicht so passt, wie es schön wäre. Aber das ist schon schmerzhaft und das schränkt sowohl die Hunde als auch uns natürlich sehr ein, wenn wir da keine konfliktfreie Lösung hinbekommen. Wir haben also nach der Orientierungsphase und der Frustrationsphase, die sich hoffentlich nicht frustriert auflöst, sondern zur Normierungsphase, nämlich der nächsten Gruppenphase führt, also keine Auflösung, sondern es geht weiter. Und dann entsteht so langsam ein Wir-Gefühl. Und wir merken, dass die Gruppe irgendwie, das fängt so an, so langsam zu funktionieren. Und in der Gruppe gibt es dann so Regeln, wie geht wer um, wer, ich sag jetzt mal, läuft als erstes die Treppe runter, wenn man zum Pipi geht, wer kommt als erstes bei Menschen an, um den zu begrüßen und so weiter. Es gibt so Regeln und die sind dann irgendwann klar. Wenn man draußen geht und die Hunde im Freilauf sind, wer pinkelt zuerst, wer pinkelt da eventuell drüber, wer nicht, etc. Solche Geschichten. Das sind dann so Gruppenregeln, die werden sozusagen festgeschrieben in so einer Gebrauchsanweisung. Und dann fängt es an, dass das gegenseitige Vertrauen und Hilfsbereitschaft und so wächst. Und das ist ganz spannend, es entwickelt sich irgendwann eine individuelle Kommunikation. Das heißt, es gibt nicht mehr jeder, also einfach ein Signal, was gegeben wird, sondern, und das ist mega spannend, Hunde unterscheiden von Hund zu Hund, wie sie mit dem sprechen. Also bei uns ist es so, Jem und Luz, die kommen die Treppe hoch und fangen an, sich anzuknurren und zu spielen. Wenn Luz das so mit Ava machen würde, würde die denken, es geht um einen Konflikt und würde darauf wie in einem Konflikt reagieren. Das ist eine individuelle Kommunikation, die Jem und Luz gefunden haben. Und Luz hat mit Ava auch eine individuelle Kommunikation. Das heißt, die ist viel mehr Abstand, da geht es viel mehr um Positionen, da geht es viel mehr darum, wer bewegt wann den Kopf zur Seite, zeigt also ein Ausweichen an und so weiter. Die haben eine sehr körpersprachliche Kommunikation. Und Jem und Luz sind sehr tonal, möchte ich mal sagen. Und das ist beides in Ordnung. Das ist aber etwas, was eben wächst. Und so etwas wächst in der Normierungsphase. Und dann kommen wir in die Position, dass wir nicht mehr ganz so viel moderieren müssen. Dass wir merken, wir können ein bisschen lockerer lassen. Und wir sind sozusagen ein wenig entlastet. Und dann fängt es an, dass sich in der Gruppe so ein Selbstvertrauen entwickelt, dass die gesamte Gruppe das Gefühl hat, wir funktionieren, wir schaffen es, miteinander in der Welt aufzutreten, wir sind ein Wir, wir setzen uns womöglich füreinander ein. Und dann habe ich für alle wirklich mehr Lebensqualität. Und manchmal ist es so, dass man das Gefühl hat, so erst war alles super, dann war alles doof. Dann heißt es aber, in der Frustrationsphase durchzuhalten und diese Normierungsphase abzuwarten. Und dann würde sich die Performing-Phase einstellen und das ist dann eben der Punkt. Es gibt, die Gruppe ist sich vertraut, die wissen, wer kann was, wer macht wie was, wenn es irgendwo Schwierigkeiten gibt, wer ist dafür zuständig, die zu lösen, wie tritt man nach außen auf, sind eigentlich so die Fortsetzung der Normierungsphase im Sinne von, es ist jetzt gefestigt. Und das ist schön, weil wir dann tatsächlich in so eine Situation kommen, dass wir als Entscheider, als Grenzensetzer, als Bedürfniserfüller und als Führungspersönlichkeit sozusagen nicht mehr ganz so gefragt sind. Das heißt nicht, dass wir plötzlich alles laufen lassen, aber viele Dinge sind klarer und wir müssen sie nicht ständig wieder erklären. Und dann gibt es eine Auflösungsphase. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Hund verstirbt, dann verändert sich die Gruppe. Die Gruppe, so wie sie bestanden hat, löst sich erstmal auf und formiert sich eventuell neu. Wann immer jemand neu dazukommt oder jemand aus der Gruppe entweder verstirbt oder ein Hund zieht um oder aus oder was auch immer, dann ist es so, dass ich im Grunde genommen diese einer Auflösungsphase gleicht, nicht in dem Punkt, dass die Hunde nie wieder zusammen sind, sondern dass ich eben wieder in eine Orientierungsphase komme und es sich neu sortiert. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass ein sehr alter, sehr erfahrener Hund, der allen vertraut ist, mit dem alle gut zurechtkommen, wenn der nicht mehr da ist, dann wird sich etwas neu sortieren müssen. Das ist so. Und das ist normal. Und für uns ist dann eben wichtig, dass wir wieder verstehen, okay, da verändert sich etwas und ich darf der Gruppe die Zeit geben, da sich wieder neu zu orientieren. Und ich muss wieder gucken, dass ich sehr darauf achte, dass Grenzen und Rechte gewahrt bleiben. So, und jetzt kommen wir zu dem spannenden Thema Gruppenzusammenführung. Das ist ja das, wo viele sagen, oh, wie mache ich denn das? Also da kann ich nur so ein paar Hinweise geben, die vielleicht ein bisschen helfen, das einfacher zu machen. Aber das ist natürlich immer sehr von den Persönlichkeiten und der Geschichte der jeweiligen Hunde abhängig und von den Erfahrungen, die vielleicht mit anderen schon gemacht haben etc. Aber erst einmal würde ich auf jeden Fall empfehlen, den ersten Kontakt auf neutralem Boden gemacht zu haben. Also sprich, man trifft sich draußen und holt nicht den fremden Hund ins Wohnzimmer. Das ist, das wird eher schwierig. Das heißt, man kann draußen spazieren gehen und die Hunde sehen sich schon mal. Ich kann mal gucken, wie reagieren die an der Leine aufeinander. Und dann, wenn ich dann merke, das ist relativ entspannt, dann nehme ich den Hund mit rein. Und da ist aber so, dass der sofort, dass da sofort gewisse Regeln gibt. Das heißt, der neue Hund kriegt seinen Platz zugewiesen, der ist vielleicht auch begrenzt, dass der erstmal gucken kann. Ich finde da Kindergitter sehr schön, dass die Hunde erstmal gucken. Also wenn das draußen alles total easy war, dann ist es natürlich leichter. Aber auch dann wäre es nicht so, dass ich den neuen Hund auf dem Lieblingsplatz meines Althundes liegen lasse, wo der dann vielleicht sagt, oh Gott, der will mich hier in Frage stellen und der möchte meine Ressourcen oder meine Rechte für sich einfordern. Das würde ich sehr moderieren am Anfang. Wenn ich jetzt weiß, dass die Hunde vielleicht, also der Hunde, die ich schon habe oder der eine Hund, den ich schon habe, jetzt nicht begeistert sind von anderen, dann kann ich zum Beispiel auch anfangen, bevor ich überhaupt einen tatsächlichen Kontakt mache, angeleint, auf Abstand, dass ich zum Beispiel mir von dem neuen Hund oder dem Hund, der dazukommen wird, erstmal Handtücher mache mit dem Geruch von dem dran, dass mein Hund, den ich schon habe, sich an den Geruch gewöhnen kann und umgekehrt, dass die sozusagen schon geruchlich wahrgenommen haben, wer ist der andere, ist der, nun, die können daran riechen, was ist es für ein Hund, männlich oder weiblich, wie alt ungefähr, welcher sexuelle Status steckt dahinter, das können die riechen und das wäre so eine Vorabinfo, die ich geben könnte über zum Beispiel Hundehandtücher, Handtücher, mit denen ich den Hund frottiert habe oder Hundedecken oder sowas, ich schon mal sage, guck mal, das ist derjenige, den wir irgendwann treffen werden. Und wenn ich da eine Toleranz entwickelt habe, dann kann ich diesen ersten Kontakt draußen machen, beziehungsweise nur Sichtkontakt in Sinne von parallel spazieren gehen. Und dann gucke ich mal, wie sich das entwickelt. Und wenn ich dann den Hund reinhole, dann ist es so, dass ganz, ganz klar ist, dass auch der neue Hund, und das zeige ich meinem alten Hund, und das mache ich dann mit räumlicher Begrenzung, dass ich zum Beispiel bestimmte Tabus oder Regeln aufstellen kann im Sinne von, ich habe, was weiß ich, irgendwie einen netten Kauartikel in der Hand und die jeweiligen Hunde sehen, dass ich den in der Hand habe und der mir nicht geklaut wird von dem anderen. Das heißt, ich behalte den in der Hand und lasse meinen jeweils anderen Hund zugucken, dass ich das sozusagen dem behaupten kann, dem neuen Hund gegenüber oder dem Althund gegenüber, damit die wissen, okay, diese Person, dieser Mensch verwaltet hier das Futter und stellt Regeln auf und die werden von allen hier anwesenden Hunden angenommen. Das heißt, ich nehme zum Beispiel, ich sage jetzt mal, eine Kaustange oder was Besonderes Leckeres, irgendein Würstchen, ein Stück Käse, was auch immer, und gehe zu meinem einen Hund hin und zeigt dem, dass er es nicht bekommt und der andere kann das jeweils sehen. Und das ist etwas, wo die wissen, okay, wenn dieser Mensch das Futter oder Essen behaupten kann, den anderen Hunden gegenüber, dann kann dieser Mensch sich wahrscheinlich auch durchsetzen, den anderen Hunden gegenüber. Und dann, wenn ich mich an diesen Menschen halte, dann komme ich hier wahrscheinlich ganz gut zurecht. Das heißt, ich etabliere mich als Sicherheitsgarant und das ist für alle anwesenden Hunde extrem wichtig. Dann ist es so, dass es Ja, natürlich ist es so, wenn man Hunde dazu bekommt, dass man die erstmal oder häufig gerne im Haus kontaktieren lässt, weil man sich da besser einmischen kann. Dann würde ich das aber nur in einem bestimmten Bereich machen und den Rest des Hauses oder der Wohnung würde klar haben, okay, das sind hier Ruhestellen, ne, wo eben Liegestellen sind und für den Hund ist, also jeder Hund bekommt dann seine. Das können die später, wenn die in der Normierungsphase oder besser noch in der Performing-Phase sind, können die sich gerne unterhalten, wer wann wo liegt. Aber erstmal kriegt jeder seinen Platz zugewiesen, damit klar ist, jeder hat hier einen Platz. Das ist natürlich schön, wenn der erste Hund das vorher schon kennt, ne, und nicht jetzt plötzlich, dem wird jetzt plötzlich gesagt, nee, jetzt darfst du da nicht mehr hin. Ich habe jetzt zum Beispiel so, dass Hunde, die neu dazukommen oder auch meine Welpen dürfen nicht aufs Sofa, das kommt erst später und dann auf Einladung und nicht jeder crasht darauf. Das ist ganz wichtig. Meine sozusagen Hunde, die am längsten hier sind, die dürfen auch so aufs Sofa, aber für die Neueren, und Jem ist zwar älter, aber eben neu dazugekommen und klein Lüß, die dürfen nur auf Einladung aufs Sofa. Natürlich hat aber jeder seinen Lieblingsplatz, auf dem er liegt, und den bekommen die auch. Aber das Sofa ist eben mein Lieblingsplatz und da lade ich ein, wen ich möchte, und Wim und Ava dürfen da aber auch so raufhüpfen. Wenn ich dort esse, dann schicke ich sie weg. Das ist was anderes. Das ist bei Essen sowieso. Also ich verwalte Essen und deswegen ist da dann eben kein Hund auf dem Sofa, wenn ich dort sitze und auch nicht am Tisch. Was ich wichtig finde, ist, dass der Ersthund die Nummer eins bleibt. Also es sollte so sein, dass der Hund das Gefühl bekommt, ich verliere nichts, sondern ich gewinne noch etwas dazu. Und ich muss den jetzt nicht aus Mitleid irgendwie alles Mögliche ermöglichen, was sonst nicht so war, aber mein Hund sollte nichts verlieren. Und dann kann ich so langsam Schritt für Schritt irgendwann gemeinsame Aktivitäten aufbauen, gemeinsam rausgehen, gemeinsam vielleicht Beschäftigung machen. Aber erst einmal sollte ich das mit jedem Hund einzeln etabliert haben, damit die nicht dann in so eine Eifersuchtsgeschichte oder so kommen. Aber natürlich ist das Ziel, dass sie mit allen gemeinsam etwas tun kann. Und Hunde werden dann irgendwann eine eigene Rangfolge untereinander entwickeln, eine Hierarchie entwickeln. Und so sehr ich das mir auch wünsche, dass mein Ersthund vielleicht auch da die Nummer eins ist, wenn der dafür nicht veranlagt ist, dann ist er das nicht und dann wird er das nicht sein. Und das muss ich akzeptieren und ich muss mir im Vorwege bewusst darüber sein, dass das vielleicht so sein wird, weil ich sonst die Schwierigkeit habe, dass ich gegen meine Hunde arbeite und das gibt Konflikte. Natürlich ist es so, wenn die Hunde sich dann geeinigt haben, wer hat jetzt welche Rolle und wer darf was und wer darf was nicht, untereinander sollten wir Menschen natürlich trotzdem diejenigen sein, die Entscheidungen treffen und letztendlich wer macht was, wann und wie und den Hunden ansonsten auch Raum lassen, miteinander zu kommunizieren, wenn wir in der Phase sind, dass wir das leisten können. Wie gesagt, in den Anfangsphasen ist es sehr wichtig, dass wir da alles noch überleben, dass wir Kontakte moderieren und für jeden Hund dafür sorgen, dass er nicht gemobbt wird oder die anderen mobbt. Aber wenn es denn so ist, dass sich irgendwann eine Hierarchie ändert unter den Hunden, dann müssen wir das leider akzeptieren. Und dann müssen wir die Hunde auch ihrer Rangfolge entsprechend behandeln. Und natürlich bekommt auch der rangniedrigste Hund Aufmerksamkeit und Fürsorge, aber eben nicht als erstes. Also für mich ist es so, dass als erstes ist Ava dran, dann Wim. Das ist halt so. Und dann kommen die anderen. Und das ist okay, das lernen die. Das fand Luis sehr schwierig, aber sie lernt es. Sie möchte gerne immer im Mittelpunkt stehen. Das ist aber nun mal nicht so. Das ist bei einem sehr jungen Hund noch nicht sehr ungewöhnlich, würde ich mal sagen. Aber sie muss es eben lernen. Und ich kann den anderen, die ihr überlegen sind, mental und noch, das wird nicht so bleiben, aber noch ist Ava ihr überlegen, ich kann ihr das nicht nehmen, aber irgendwann wird sich das ändern und dann wird aber vielleicht einen Schritt zurücktreten müssen. Aber natürlich bekommt jeder die Aufmerksamkeit und Fürsorge, die er braucht. Wann wer was bekommt und vielleicht auch wo. Zu Jem zum Beispiel setze ich mich runter in die Kudde, Ava und Wim kuschel ich auf dem Sofa. Und bei den anderen gehe ich eben runter. Das heißt, selbst wenn die aufs Sofa dürfen, ist aber nicht dort ihr erster Kuschelplatz, sondern ich setze mich zu Jem und wir kuscheln, wenn sie in ihrem Körbchen und das so auch für sich allein. Die muss sie nicht mit jemand teilen. Und das finde ich auch ganz wichtig. Und das ist etwas, was ritualisiert ist und was wir beide sehr genießen, aber eben nicht auf dem Sofa. Und das sind so kleine Dinge. Wir entwickeln dann Rituale und gewisse Routinen, die eben der Struktur in der Gruppe auch noch wieder Halt und Stabilität geben. Und das ist eben wichtig. Insgesamt möchte ich sagen, dass ich felsenfest davon überzeugt bin, dass die Vorteile der Gruppenhaltung überwiegen. Ich habe nie nur einen Hund und ich werde wahrscheinlich, ich hoffe, auch nie nur einen Hund haben. Es fordert viel von uns, das ist so, aber es bietet uns auch ganz viel an Erfahrungen, an Miteinander, an Kooperation, an Team, auch an Liebe. Ich liebe jeden meiner Hunde sehr und alle ganz unterschiedlich. Jeder hat mein volles Herz und ich würde alles für meine Hunde tun. Und trotzdem nehme ich die extrem unterschiedlich wahr und auch die Liebe zu ihnen fühlt sich unterschiedlich an. Aber für alle gut und alle sind großartig und alle sind einzigartig und das ist fantastisch. Ich würde Hunde nicht allein halten, verstehe aber, wenn man das tut. Und es ist natürlich so, dass wenn ich mit einem einzelnen Hund lebe, ich mit dem im Bereich der Kooperation und so weiter natürlich weiterkomme, als wenn ich eine Gruppe habe. Aber ich denke, das Leben ist am reichsten und am erfahrungsreichsten und am buntesten und am vielfältigsten, wenn Mensch und Hunde miteinander leben. Also wenn wir mehr als einen Hund haben. Wenn man sich das zutraut und bereit ist, auch diese, ne, auch die, den manchmaligen Frust auszuhalten, wenn es halt nicht so rund läuft, oder bereit ist, sich einzubringen und zu moderieren und bereit ist, bestimmte Phasen zu überstehen, dann ist das ganz, ganz großartig. Aber wie gesagt, ich verstehe, wenn man sagt, puh, die Nachteile sind aber doch, naja, und ich genieße es, mit meinem Hund allein zu sein. Auch das ist wunderbar. Das genießt der Hund sicherlich auch. Und es geht denen ja auch nicht schlecht, wenn sie mit uns allein leben. Aber aus meiner Sicht ist es eben eine Bereicherung und ein sehr buntes, lebendiges Leben. Und das genieße ich und das möchte ich persönlich für mich auch nicht tauschen. Aber das ist natürlich jedem überlassen, wie das so ist und wie es sich anfühlt. Und vielleicht konnte ich euch ein paar Einblicke geben und so ein paar Dinge, über die man so nachdenken kann auf dem Weg zur Gruppenhaltung. Und ich hätte jetzt noch etwas in eigener Sache zu sagen. Wenn du noch viel mehr über Hunde lernen möchtest, ihre Kommunikation verstehen und ihre Lebensgeschichte entschlüsseln möchtest, dann möchte ich dir unsere Kynagogik-Basisausbildung empfehlen. Das sind 12 Online-Seminare, jeweils 6 Stunden. Und dazu gibt es live Q&A-Sessions, um dein Wissen zu vertiefen. Also Q&A-Question und Answer, wo man sich live trifft, während diese Online-Seminare Aufzeichnungen sind, die ich mir jederzeit angucken kann und wo ich sozusagen das auch in Häppchen gucken kann, während die Q&As, die werden natürlich auch aufgezeichnet, aber da kann man eben vorher Fragen einreichen und dann gezielt in einem Live-Gespräch die Fragen besprechen. Und die Seminare kann man von jedem Ort, wo man online gehen kann, anschauen und deswegen auch so oft, wie man möchte, anschauen, weil die eben auf der Lernplattform zur Verfügung stehen und es gibt dazu natürlich auch Lernmaterialien, die ich mir anschauen kann. Und es ist so, dass das nicht an einen Startpunkt gebunden ist, da kann man sich jederzeit für anmelden, weil diese Aufzeichnung kann ich mir eben am 1. oder am 5. oder am 19. eines Monats anschauen und das können alle 12 Monate des Jahres sein. Ihr seid also in dieser Ausbildung völlig frei und könnt auch eure Fragen stellen, die sich gerade an dem Zeitpunkt ergeben haben, aus den Vorträgen, die ihr gehört habt und die in die Q&A-Sessions einbringen. Und dadurch ist es etwas, was sehr viel Austausch gewähren wird und wo sehr viel Wissen angesammelt werden kann. Und ich freue mich, wenn ihr euch weitere Infos dazu auf unserer Website www.kynagogik.de holt. Oder ihr könnt auch sehr gerne nochmal uns eine Mail schreiben oder über Instagram oder sonst was Kontakt aufnehmen, wenn ihr dazu Fragen habt. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn und teile ihn gern mit deinen Hundefreundinnen. Empfehle uns weiter und lass uns ein Feedback oder Like da. Du findest ihn überall dort, wo man Podcasts hören kann. Bis zum nächsten Mal. Deine Karin.
Was Hunde wirklich brauchen. Der Kynagogik-Podcast mit Karin Jansen.